Ich habe gerade nachgerechnet. Es ist 46 Jahre her, dass ich einmal hier war. Als Jugendlicher, wir kamen aus Berlin und haben hier ein Laienspiel vorgeführt. Und es ist einfach genial, wiederzukommen und zu sagen, jo, das kennst du schon. Viele Gesichter habe ich gesehen, außer die Familien, wo ich sage, die hast du auch schon mal gesehen. Freue mich hier zu sein. Ist für mich eine Herausforderung und ich freue mich, mit euch auch Gedanken über das Wort Gottes zu teilen. Neulich sitze ich in einem Straßencafé. Vor mir ein gepflegter Latte Macchiato. Ich hatte Zeit, die Sonne schien. Und wie ich es mache, wenn ich Zeit habe und so die Muße habe, ich blicke mich um und gucke mir die Leute an. Und während ich so mir die Menschen anschaue, beim einen die großen Ohren mir anguckte und ein bisschen schmunzelte, beim nächsten dachte, na ja, für sein Alter ist er aber ganz schön flott angezogen, da fallen mir drei Jugendliche auf. Sie trugen schwarze T-Shirts und mit weißen Buchstaben war zu lesen Scared for Life, gezeichnet fürs Leben. Und unweigerlich gingen meine Gedanken ganz woanders hin. Denn gezeichnet fürs Leben, das waren so für mich sofort Gedanken, naja, der eine ist vielleicht hat eine Narbe, vielleicht so mitten im Gesicht. Der nächste zieht unübersehbar vielleicht sein Bein nach, durch irgendeine Verletzung bedingt. Oder auch innere Verletzungen können einen ja zeichnen. Und während ich mich auf heute Morgen vorbereitet habe, fiel mir diese T-Shirts ein. Und während ich dann über diesen Satz nachdachte, Scared for Life, dachte ich, kann man auch positiv gezeichnet sein? Kann man gut gezeichnet sein, so dass man vielleicht sagt, ich bin gezeichnet vom Vorankommen, zum Wachsen, zum Gelingen, zum Siegen? Wie würde ich da aussehen? Müsste ich das auf mein T-Shirt schreiben oder kann man das so erkennen? Im Markus-Evangelium wird von einer Begebenheit berichtet. Ja, wenn man so Zeitung geschrieben hätte seinerzeit, wäre es wahrscheinlich höchstens eine Randnotiz gewesen. Anders aber wird uns hier klar, wenn wir lesen, was hier geschehen ist und wie Jesus reagiert, dass er es zum Thema macht. Es geht um ein Thema, das bei Gott ganz, ganz oben angesiedelt ist. Oberste Priorität hat es bei Gott. Zu der Geschichte. Jesus und seine Jünger treffen auf Eltern, die darauf hoffen, irgendwie Jesus nahe zu kommen. Irgendwie möchten sie, wenn sie schon nicht dem Jesus nahe kommen, möchten sie wenigstens, dass ihre Kinder doch ganz dicht bei ihm sind. Und so machen Eltern das manchmal. Sie schieben ihre Kinder so ganz vorsichtig immer vor sich her. Nicht, weil die Kinder ihnen irgendwo helfen sollen, irgendwo hinzukommen, sondern damit die Kinder rankommen. Manchmal heißt es doch auch, ne? Kinder und Frauen zuerst. Die Eltern hatten so die Idee, wenn wir nur in die Nähe von Jesus kommen, dann wird es uns richtig gut gehen. Und vor allen Dingen unseren Kindern wird es gut gehen. Die Idee kommt daher, weil das Segnen von Kindern eine uralte biblische Erfindung ist. Das hat man, wenn man die ersten Seiten aufschlägt, hat man das gemacht. Man hat die Kinder Gott vorgelegt. Nicht im Sinne der heute oft praktizierten Taufe von Kindern, wohl aber als ein Zeichen, dass Gott dieses Kind führen möge. Man unterstellt das Kind der Führung Gottes. Also ein ganz normaler Vorgang. Jesus war bekannt, die Geschichten um ihn herum gingen ihm voraus. Und so haben die Menschen sich gedacht, wenn mein Kind in die Nähe von diesem Jesus kommt, dann muss es gesegnet sein, das kann gar nicht anders sein. Es muss zum Positiven gezeichnet sein. Was uns bei Markus hier ans berichtet wird, spricht eine ganz andere Sprache auf den ersten Augenblick. Macht uns aber in der Bedeutung deutlich, was das bedeutet, was wir gerade mit Mats, Morty und Amelie erlebt haben. Im Markus 10, Abvers 13 heißt es, eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen solle. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Leider werden die Begleitumstände nicht beschrieben. Ich hätte sie zu gerne gewusst. War Jesus in diesem Moment beschäftigt? War er gerade ausgeruht? War er gerade im Ansatz, seine Predigt zu beginnen? Leider wird es nicht genau berichtet. Wohl aber, dass die Eltern mit ihren Kindern zum Herrn kamen, damit er sie anrühre, heißt es hier. Also es war nur eine Berührung, die sie wollten, nicht mehr. Doch bevor Jesus überhaupt reagieren kann, bevor er überhaupt seinen Finger ausstrecken kann, reagieren seine Jünger. Und sie reagieren alles andere als positiv. Alles andere als im Sinne Jesu. Alles andere als Menschen, die menschenorientiert leben sollten. Wahrscheinlich hatten sie richtig gute Gedanken. Vielleicht wollten sie Jesus schützen. Jesus muss man schützen vor dem Trubel und Herumtollen von Kindern. Vielleicht fängt eins mitten in seiner Predigt an zu schreien, das geht gar nicht. Vielleicht kommt irgendein Kind, wie Linus eben mit dem Luftballon, und geht hier total durch die Geschichte. Und einige werden vielleicht sogar noch abgelenkt. Das alles interessiert Jesus überhaupt nicht. Weil Jesus hat nur die Kinder im Auge. Jesus setzt hier einen komplett anderen Maßstab. Ich habe noch gelernt von meiner Großmutter, wenn ich im Bus oder in der Straßenbahn damals noch war und ich habe einen schönen, tollen Sitzplatz gefunden und es kam ein Mensch, der älter war als ich und es waren damals dann so gut wie alle, dann hatte ich aufzustehen. Also nichts von wegen Kinder zuerst. Aber die Idee der Menschen war damals genau diese. Die Kinder, die müssen erst mal so 12 werden, um im Tempel dargestellt zu werden, um etwas da, um dazuzugehören. Vorher haben die gefälligst die Klappe zu halten. Und jetzt kommen die Eltern und schieben diese Kleinen vor sich her. Lasset die Kinder zu mir kommen. Und im gleichen Atemzug kommt Jesus her und sagt, ich erkläre euch auch warum. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Reich Gottes, das war das Wichtigste, was die Menschen überhaupt in ihrem Kopf hatten. Da wollten sie alle hin. Das war für sie wichtig. Reich Gottes, die wichtigste Angelegenheit Gottes auf dieser Erde für die Menschen. Und wenn ihr erwachsen seid, es begriffen habt, dann denkt ihr alle, da dürft ihr hin. Jesus kommt her und sagt, nein. Die Kinder, Die Unmündigen, die noch keine Ahnung vom Leben haben, die möchte ich dort haben. Die möchte ich euch gerne vorstellen. Und das sagt er dann auch. Nehmt euch ein Beispiel an ihnen. Und um das Ganze noch zu unterstreichen, heißt es dann, und indem er sie in seine Arme schloss, so heißt es im Griechischen, eigentlich herzte, legte er die Hände auf sie und segnete sie. Jesus setzt ganz andere Maßstäbe. Ihm sind wieder einmal ganz andere Dinge wichtig als der breiten Masse. Die Eltern, die ihre Kinder zu Jesus brachten, taten dies, damit er sie anrührt. So nach dem Motto, hin, anrühren und schnell wieder weg, damit er seinen Job machen kann. Warum dieses Anrühren? Warum reicht da nicht, irgendwo in seiner Nähe zu sein? Oder Gott einfach nur zu bitten, irgendwo? In der Geschichte soll deutlich werden, so ist es mein Eindruck, dass es hier darum geht, dass ein Mensch Gott glauben muss. Glauben muss, dass er es wirklich dieser Gott ist, obwohl ich ihn nicht sehe, damit ich etwas mit ihm, mich etwas mit ihm verbindet. Durch diesen Segen, den Gott spendet, soll der Mensch das Wohlwollen Gottes im Leben erfahren. Und das ist nicht eine Geschichte, die ich irgendwo im Automaten ziehen kann. Das ist nichts, was ich irgendwo mir anlesen kann. Nein, da muss ich vorbehaltlos, und das ist ganz wichtig, vorbehaltlos kommen und sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie es riecht, wie es schmeckt. Ich habe keine Ahnung, wie es sich bei mir so um mich herum bewegt. Ich glaube. Und das machen uns die Kinder vor. In unserem Bibelgespräch heute Morgen gab es da so eine Situation, da sagte eine junge Frau, der Petrus, das war der vertraut hat. Und Vertrauen ist das, wo ich aufhöre zu denken. Da war nicht die Frage, gedankenlos zu leben, sondern wo ich aufhöre, mir alles erklären zu wollen. Wo ich aufhöre, zu überlegen, ist das überhaupt möglich? Will er das überhaupt? Sondern einfach vertrauen und glauben, dass dieser Gott, der seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt schickt, es reicht, ihn einfach nur zu berühren. Und wenn es dann soweit ist, wenn es dann darum geht, die Wohltaten Gottes zu erleben, dann geht es nicht darum, dass Jesus klar macht, wer mich berührt, der hat ein Leben wie im Paradies. Es meint nicht, dass im Leben alles gelingt. Es meint auch nicht, dass Gott uns vor allem Schaden bewahrt. Wohl aber, und da geht es eben um das etwas Längere, was vielleicht auch Kinder machen, die lange Lebenslinien, einfach länger zu vertrauen. Ein Kind vertraut seinen Eltern so lange, bis sie das erste Mal ihr Kind enttäuscht haben. Und dann vertrauen sie weiter. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe meine Kinder mit Sicherheit enttäuscht. Mehrfach. Aber meine Kinder kommen heute und bitten mich, meinen Enkelsohn zu segnen. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und genau das ist das, was Jesus hier klar machen möchte. Dass, hey Mensch, mach es wie die Kinder. Halte einfach zu diesem Gott. Er wird dich, auch wenn du vom Leben und vielleicht vermeintlich auch von mir selbst enttäuscht wirst, ich bin da, wenn du mir vertraust. Deshalb waren die Eltern bemüht, die Kinder so nah wie möglich ranzubringen. Und Jesus war derjenige, der so symbolisch mit der Faust auf den Tisch haut und den Jüngern klar macht, hey, so nicht. Mit denen, die mir wichtig sind, geht ihr so nicht um. Wenn wir also den Segen Gottes für uns und für andere erhalten wollen, dann ist unser Glaube gefragt. Und dann ist gefragt auch, wie weit vertraue ich ihm? Wie weit gehe ich? Ist die erste Hürde, die erste Krankheit, der erste Wechselfall im Leben, der mir nicht so passt, gleich der Grund zu sagen, du mit dir nicht mehr? Es gibt dich doch nicht oder ich will dich nicht. Oder gehe ich her und sage, gut, ich kenne dich zwar nicht näher, aber ich versuche es. Ich wünsche mir, dass wir das neu versuchen. Und wenn ich vorhin dieses Wort aus dem Jesaja formuliert habe, dass Gott sagt, ich liebe dich und zwar ohne Ende, dann möchte ich ganz gerne uns das auch zusprechen. Ich möchte es uns zusprechen, egal wie wir leben, egal wo wir gerade herkommen und wo es nachher wieder hingeht. Ich möchte uns einladen, es einfach nochmal zu versuchen. Da sind es manchmal die winzig kleinen Dinge, die uns berühren, oder mal sind es die ganz großen. Meine Frau fragte heute Morgen im Auto, und bist du aufgeregt? Und ich habe ihr ganz ehrlich gesagt, momentan noch gar nicht, ich weiß noch nicht warum. Als ich dann mit Markus gesprochen hatte, dann wurde es schon etwas kribbeliger bei mir. Und dann ist mir etwas passiert, wo ich nicht drauf gefasst war. 9:55 stehe ich hier vorne und wir unterhalten uns und ich sehe gefühlt im Saal 10 bis 15 Personen und sag mir, oh, was wird das? Was passiert hier? Und spätestens dort begann meine Aufregung. Und dann hast du den Gottesdienst eröffnet. Ich habe nicht geguckt, was dahinter nach mir passiert ist. Aber dann spielte die Orgel. Und wenn mich nicht alles täuscht, war es das Lied Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. In dem Moment merkte ich, da ist Gott bei mir. Was ihr nicht wusstet, was hier so gut wie keiner weiß, außer meine Frau. Matthäus 6, Vers 33 ist da der Bibeltext, der durch mein ganzes Leben zieht. Und immer dann, wenn die Fragen ganz, ganz groß waren, wo ich dachte, jetzt zerplatzt alles, da funktioniert es nicht so, wie ich es gerne möchte, kam Matthäus 6, Vers 33 ins Spiel. Setze Gott und seine Sache an die erste Stelle deines Lebens und er wird alles dir geben, was du brauchst. In diesem Moment war ich aufgeregt, aber ich merkte, Gott bringt mich zur Ruhe. Das sind für manche vielleicht Kleinigkeiten, die sagen, ach komm, hab dich nicht so, das ist Zufall. Das kann. Wenn ich aber Gott einlasse darauf, dann darf ich das spüren. Wir drücken mit diesem Segen auch für Mats aus, für seine Eltern und für uns als Gemeinde, dass es uns wichtig ist, das Wohlwollen Gottes in unserem Leben zu erleben. Segen als positive Zuwendung Gottes an den Menschen. Und da kommen mir nochmal sowohl der Beppo in den Kopf, wo ich sage, der hat das in seinem kindlichen Vorstellung gemacht. Ein Luftballon, der übrigens flog wahrscheinlich viel höher. Wahrscheinlich war die Karte zu schwer. Er vertraute einfach darauf. Sogar so, dass er seinem Vater widersprach, als der sagte, dieses Paket ist garantiert nicht für uns. Und wenn ich dann weitergehe und mir diese drei jungen Männer nochmal vor Augen halte, die auf ihrem T-Shirt stehen hatten, gezeichnet fürs Leben, dann glaube ich, dass das, was Jesus hier macht mit den Kindern, was er mit jedem von uns auch als Erwachsen machen möchte, dass das nicht heißt scared for life, sondern blessed for life, gesegnet fürs Leben. Und ich wünsche uns allen, die wir hier heute sitzen, egal in welcher Situation wir stecken, dass wir von diesem Ort weggehen und das Gefühl haben, dass jeder von uns ein Gesegneter ist, der von Gott und seinem Wohlwollen profitieren darf, in die Woche hineingehen darf und gezeichnet ist. Vielleicht mit einem Lächeln, vielleicht mit einer inneren Befreiung, vielleicht aber auch einfach nur mit dem Gefühl der Sicherheit. Das wünsche ich einem jeden von euch von Herzen. Amen.